Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.
So, ich würde jetzt gern anfangen.
Ich habe ja schon mal auf den Play-Button gedrückt.
Super, Fabi.
So war das früher bei meinem Fischer-Radio. Hatte ich auch so einen Kassettenrekorder, der nicht kaputt gehen konnte?
Nee, so ein Fischer-Price-Spielradio hatte ich.
Genau, das meine ich. So ein Fischer-Price. Das konntest du ja runterschmeißen. Das hat auch noch so ein kleines Mikrofon an der Seite.
Nennt sich jetzt Tony Box.
Dann habt ihr Radioshows gemacht, oder was?
Ja. Man konnte ja auch so hin und wieder was mit aufzeichnen, ne?
Wolltest du schon immer Radiomoderator werden?
Ja. Wollte ich wirklich.
Ja?
Ja, wollte ich wirklich. Okay.
Fabi, wenn du jetzt nicht sofort erzählst, was gestern passiert ist auf deinem Roller, dann steige ich auf.
Wie geht's euch denn?
Irgendjemand hat ja mal gesagt, wir sind der in die Jahre gekommene Podcast, ne? Und jetzt liefern wir auch noch Argumente dafür. Ja, ich gebe zu, ich bin gestern vom E-Roller gefallen. Ich habe mich hingelegt, schön auf den Steiß gepackt.
Schön, hätte ich super gern gesehen.
Und durftest du noch fahren? Ja.
Ich durfte auf jeden Fall.
Du bist ja auch nur beigefahren, oder?
Durfte dein Fahrer
das wiederum darf man übrigens nicht.
Was?
Man darf nicht mitfahren.
Ach so. Ja. Und man darf es dann auch nicht sagen, wenn man eigentlich mit Kumpels zusammen ist. Aber wie tut es?
Kann man dafür belangt werden, wenn man das öffentlich sagt?
Nein. Glaube ich nicht.
Okay.
Das war so diese typische Celine Dion, My Heart Will Go On Szene, vorne auf dem Bug. Mehr wollen wir nicht erzählen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Hier ist Hamburg und wir sitzen tatsächlich auf dem Center Court und haben wieder einiges vorbereitet. Eine illustre Folge mit tollen Inhalten wartet auf euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcaster-Hörer. Und an meiner Seite, wie immer, der Olympiasieger, TV-Experte, der sich hier gerade eben noch einen Mund fusselig gequatscht hat. Ich habe die übrigens gerade eben so ein bisschen behind the scenes gefilmt.
Ehrlich?
Während deiner Absage. Okay. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich freue mich auf Julius Brink.
Danke,
und ich freue mich natürlich auch auf David Klemperer.
Hallo Fabian Wittke.
Na, die Stimmung ist doch eigentlich ganz nett hier. Übrigens hier, Helge filmt uns. Helgman bei Instagram macht fantastische Fotos. Also kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Also von daher wird es wahrscheinlich auch wieder eine Instagram-TV-Folge dieser wunderbaren Folge geben. Und ich fange mal ein bisschen mit Feedback an. Denn ich habe natürlich auch wieder mit euch im Konglomerat ein paar Fragen nach außen gerichtet. Welche Themen sollen mit rein in diese Folge?
Gab es Feedback jetzt von Folge 6? Ich habe extrem viel persönliches Feedback bekommen.
Ja, sag mal.
Ja, die fanden das alle gut.
Ich suche das währenddessen hier raus.
Was gesagt habe, also zu der Causa DVV, DVS, Alexander Walkenhorst. Gut, einige wollten oder konnten es nicht verstehen, dass ich das gut fand, dass es intern geklärt wird. Aber viele fanden es einfach auch gut. Und das fand ich wiederum schön, dass das angekommen ist. Und dass wir da ja wohl auch dann richtig gelegen haben, indem wir uns dann nochmal dazu äußern. Und ja, Behrens Tillmann, der weitere Case, der gerade offen ist, da fanden es, finde ich, interessant. Noch viel mehr interessant, dass ich das gut finde, dass es ein Gericht entscheidet. Aber ist doch super. Also das ist ja wirklich ein Fall, der eine große Bedeutung hat. Also für alle, die jetzt vielleicht jetzt die erste Folge Shorts hören, dann bitte in Folge 6 rein. Da haben wir den Fall nämlich besprochen. Aber das fand ich auch sehr interessantes Feedback. Und ich freue mich auch. Ich versuche auch auf vieles einzugehen, auch längere Texte zurückzuschreiben. Schafft das natürlich nicht immer, aber fand es gut, dass da Feedback kam.
Behrens Tillmann, der Trainer, ist unter anderem
Thomas Kaczmarek.
Ganz genau. Und mit dem habe ich gerade eben noch gesprochen. Für die, die es vielleicht nicht verfolgt haben, die meisten werden es natürlich wissen. Behrens Tillmann haben ziemlich deutlich gegen die Schweizerinnen, die Konkurrenz aus der Schweiz, das Finale verloren. Und ja, Thomas Kaczmarek kam mir da gerade eben entgegen, so echt so mit dem Kopf nach unten, so ein bisschen Kopf schüttelnd und hat dann gesagt so, ja, wir haben echt ein gutes Turnier gespielt und haben es vor allen Dingen dann auch
haben
so
auch, ja,
sportlich gezeigt, dass wir hier alle schlagen können, wenn wir unser Beachvolleyball spielen. Schade, leider haben wir das schlechteste Spiel im Turnier ausgerechnet im Finale gemacht. Und dann noch ein Satz zu Tanja Hüberli, sagt er, also diese Blockdominanz haben wir oder kennen wir auch einfach aus Deutschland so nicht. Und ich glaube, das war auch dann einer der Schlüssel im Finale zum Erfolg der Schweizerin, oder?
Ja, total. Also ich kannte sie schon, weil Kira Walkenhorst eine ähnliche...
Aktuell
Kira Walkenhorst jetzt nicht. Also die hat zwar auch ein tolles Turnier gespielt, zumindest im ersten Spiel gegen Laura, aber diese Dominanz, also dass sie wirklich dann, auch wenn ich mich da wiederhole, dieses 1-gegen-1 gegen die Angreiferin spielt, was im Männervolleyball oder auch Beachvolleyball ja noch mehr dann oftmals der Schlüssel zum Erfolg ist, das findet jetzt mehr und mehr auch bei den Frauen statt. Und ich finde, Tanja Hüberli ist da so ein Paradebeispiel. Und wer hat sie ausgebildet? Ein deutscher Trainer.
Christoph Dieckmann.
Mein Ex, ja. Ich habe den dieses Wochenende auch interviewt. Das fand ich sehr schön, interessant.
Ja. Ich war da, fand es vor allen Dingen, diese Atmosphäre ist ja wirklich sehr, sehr besonders hier am Dulsbad, ne? Dulsbergbad, genau, Dulsbergbad. Und unter Bäumen sitzen wir hier und nebenan ist ein Freibad, hin und wieder hört man irgendwie noch so einen Bademeister pfeifen und irgendjemand bestellt sich eine Pommes-Schranke und so, also typische Freibad-Atmosphäre. Und dann unter so einem Baum sehe ich da hinten dann so Diekmann-Scheuer-Flug auch nochmal sitzen. Das war auch irgendwie so ganz nett, oder?
Ja, fand ich auch interessant. Ja,
ja, war echt Who's Who dieses Wochenende. Ja. Kai Mathysik noch hier, Jürgen Wagner, also wirklich alles am Start, was Beachvolleyball Deutschland mal zu bieten hatte.
Ja. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Übrigens habe ich mich gefragt, natürlich auch durch diese neue Situation, wir wissen ja, du darfst als Trainer nicht während des Spiels eingreifen, dahingehend, dass du jetzt Ansagen, taktische Anweisungen etc. pp. Gibst. Jetzt haben wir ja keine Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer und jetzt hörst du natürlich so quasi das, was du vor dich hin murmelst oder vielleicht auch mal ein bisschen lauter sagst, hörst du dann, ja? Und da haben wir gerade eben auch nochmal so Christoph Diekmann gehört, der dann auch so sagt, ach, schön, Tanja. So, aber normalerweise geht das natürlich unter.
Ja.
Ne? Also damit will ich ihm jetzt nichts unterstellen. Ich will nur damit sagen, aber das hörst du natürlich jetzt.
Ja, aber du denkst, dass es von der Lautstärke untergeht, aber ich hatte das auch immer mit den Trainern. Da geht ja auch ganz, ganz viel nonverbal. Da reicht ja mal ein Blick, ein Nicken oder letztendlich einfach eine vertraute Atmosphäre, dass du weißt, wo dein Trainer sitzt. Hast du doch bestimmt auch gehabt, David. Ich hatte immer den Eindruck, egal, wusste nie, wo mein Trainer in so einem vollen Stadion sitzt, aber ich hätte den immer auch unter wirklich 8.000, 9.000 hätte ich den gefunden, weil das irgendwie eine Verbindung da. Ja. Und da ist dann Coaching, wenn man so will, wenn es verboten ist, letztendlich oftmals einfach der Blick oder das Nicken oder auch das Klatschen. Christoph Diekmann klatscht zum Beispiel ganz, ganz besonders.
Ja. Sagen alle.
Ist mir aber auch aufgefallen, definitiv.
Der klatscht so mit so hoch, wie eine Robbe.
Achtung, Julius Brink wettet, Achtung, und jetzt kommt das Klatschen von Christoph Diekmann.
Ich kann es, Christoph Diekmann, also normalerweise klatscht man so, meine Frau sagt immer, klatsch nicht so laut, ist viel zu laut, ich klatsch so.
So einfach, ein dumpfes.
Ja, einfach aggressiv. So. Ja. Und Christoph Diekmann, der klatscht so.
Stimmt, das ist
so klatscht. So hohlhändig.
Es gibt keinen, der so klatscht. Warum macht man auch die Finger krumm? Also, ja, aber anderes Thema.
Das klären wir mal, ne? Warum Christoph Diekmann so klatscht, hört ihr, Achtung, in der nächsten Folge. Das ist, wenn das kein Spannungsbogen ist.
Laden wir mal ein und befragen ihn mal, wo er das Klatschen gelernt hat.
Was haben wir vor? Wir wollen
eine Anekdote, auch ein Schiedsrichter, der mir erzählt hat, was man jetzt alles mitbekommt. Die eine Partnerin sagt zur anderen, geh mal Brille putzen, ich kann nicht mehr. Sagt er, kriegt man sonst halt auch nicht mit. Ne? Also insofern diese taktischen Spirenzchen muss man sich hier zurückhalten. Also, fand ich auch ganz gut. Hat mir Ruppi Ruppert erzählt.
Wenn ich das zu Hause höre, geh mal Brille putzen, ist meistens was anderes gemeint. Oh. Genau, was ist das denn hier?
Okay, Feedback,
In Düsseldorf die Flugzeuge und hier der Rettungshubschrauber.
Ja. So, lass mal kurz vorbeifliegen. das ist der die Podcast-Folgen nachher zu euch wieder in den Briefkasten fliegt. Genau, ne? Wenn ihr morgen aufwacht mit müden Augen
Feedback,
und zum
bitte.
Feedback, okay, alles klar. Ein bisschen Fabi fragt, also damit würde ich euch gleichzeitig bitten, ein bisschen kürzer zu antworten. Mhm. Einer schreibt hier zum Beispiel über unsere Instagram-Seite. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen? Na, wisst ihr das noch?
Boah, wie war das?
Ja, ich weiß es noch.
Ich weiß es auch noch.
Matze Penk von Beachvolley.de ist auf dich zugekommen, Fabi.
Genau, ich war gerade im Urlaub unterwegs und dann habe ich gesagt, ich könnte mir das eventuell mit unterschiedlichen Leuten vorstellen. Und dann haben wir ja, David, du damals noch für die Comdirect-Bank, aber ja auch ganz viel letzte Saison, als du ja als Experte für die Challenge und für die Datenauswertung als Innovativpartner zusammengearbeitet. Du hast viel moderiert und dann haben wir gesagt, der weiß ja auch ganz viel zum Sport und komm, wie wäre das eigentlich? Und dann habe ich dich angerufen, dann haben wir uns so ein bisschen gebrainstormt und witzigerweise, glaube ich, in der gleichen Zeit rief doch Julius dich an, oder?
Ja.
War das nicht so irgendwie?
Ja, ich hatte Kontakt zu David aufgenommen, ja.
Genau, und dann hattest du erzählt, du wirst auch mal drüber nachdenken, haben wir gesagt, pass auf, wir haben da eine gute Idee.
Genau, du hattest schon so ein Konzept geschrieben.
Also, wir haben da mal was vorbereitet, Julius.
Natürlich überragend, sowas sieht man ja selten, solche komplett rausgearbeitet.
Und zwei, klar, wir
brauchen Scholz und Friends ein Scheiß dagegen oder Jungfernmatt, also als wir das Ding rausgeholt.
Ich fand das Format einfach geil, weil du mal ein bisschen mehr Länge hast. Also im Live-TV musst du dann gucken zwischen den Ballwechseln und du bekommst ja auch da Feedback, das hast du abgebrochen, wie meinst du das genau? Das ist wirklich nicht einfach in zwischen zwei Ballwechseln.
Das ist nichts für dich, ne, mit der Kürze der TV, ne?
Ich weiß nicht. Ja schon wieder. Und, nein, und ich fand da Podcast einfach cool und vor allem so viel Redeanteil mir zuzulegen hier
ist
bei
ist ja
euch.
Dein Podcast ja, quasi.
Okay. Nein, ja. Ich finde, wir sind gleichberechtigt.
Kannst du jetzt mal schnell die nächste Frage stellen?
Mache ich. Wie gehen die Spielerinnen nach dem Partnerwechsel miteinander um? Sind sie noch Freunde? Das finde ich eine schöne Frage. SpielerInnen. Also
beide Geschlechter.
Ja, genau, beide Geschlechter.
Ist, finde ich, muss man ganz unterschiedlich beantworten. Mhm. Ich glaube, Männer gehen da halt schon eher so ein bisschen feindseliger mit um. Also dann ist der Ex dann auch vielleicht gleich der Konkurrent. Und ich glaube, bei Frauen ist das so ein bisschen irgendwie so ein Filter drüber.
Zumindest nehme ich
das wahr, dass es doch alles immer mit unter dem Mantel der Wertschätzung, des Respekts stärker geprägt ist als so eine Trennung bei Männern. Also bei Männern ist zum Beispiel, wenn sich ein Männerteam aufsplittet, dann ist im nächsten Spiel, sind ja alle anderen auch schon wie Geier, die kommen dann ja, ach geil, erstes aufeinandertreffen und dann ist so ein Spiel um 9 Uhr morgens halt ein totales Highlight, nur weil die früher mal das zusammen stimmt. waren. Und das ist bei Frauen, kannst es dir auch angucken, es ist vielleicht interessant, aber es ist jetzt
ich glaube, es kommt halt auch ganz stark immer auf die Situation an. Ne? Also ob jemand sozusagen aus einem Team rausgeeist wird oder ob sich sozusagen das neu findet, weil irgendwie Partnerschaften zu Ende gegangen sind. Ich würde jetzt mal sagen, Sude Laboureur haben jetzt nicht so viel miteinander am Anfang wieder miteinander trainiert zum Beispiel. Also nur mal so als ein Beispiel. Ja. Ne? Durch das Kira aus ist da ja viel passiert.
Ja, ja.
Ne? Aber grundsätzlich würde ich auch schon sagen, also da sind Männer durchaus gleich fokussierter auf den Gegner wieder.
Da fällt mir übrigens eine Frage ein, ganz kurz, nur kennt ihr sicherlich auch, es gibt so den Jugendtrainer, dem man viel zu verdanken hat, der einen ausgebildet hat, der einem ganz viel Werte vielleicht auch vermittelt hat und trotzdem ist der vielleicht irgendwann in seinem Level auch in seiner Qualität begrenzt und oder entweder das oder man möchte gleichzeitig einfach sagen, ich brauche jetzt auch einen neuen Trainingsreiz, ich brauche jetzt was anderes. Hattet ihr da so eine Situation, wo ihr sagt, so, da seid ihr mit fast schon schlechtem Gewissen oder stand euch ein bisschen bevor, als ihr zu diesem Trainer gehen musstet, um zu sagen, ich suche mir jetzt was anderes, obwohl ihr sozusagen nie was Negatives mit diesem Menschen erlebt habt?
Also das muss gar nicht der Jugendtrainer sein. Das ist ja sozusagen auch eine aktuelle Frage, die man sich als Team immer stellen muss. Ist das noch der beste Trainer, der mich in dieser Situation weiterbringt? Und natürlich schon, dass man sich aneinander gewöhnt und auch einspielt. Das hat sicherlich auch viele Vorteile. Aber um nochmal so neue Reizpunkte zu setzen, sich nochmal irgendwie womöglich weiterzuentwickeln, da muss man auch womöglich, und Beachball ist ja so eine kleine Familie, mit der du dann auch rumreist, ne? Also man verbringt unheimlich viel Zeit miteinander, da muss man schon irgendwie dann auch den Abstand finden, dann auch entsprechende Entscheidungen zu treffen. Also so einfach fällt einem das dann nicht. Also insofern, die Frage stellt sich immer in der Karriere, denke ich.
Ja, sehe ich ähnlich. Also im Jugendbereich habe ich es jetzt auch nicht wirklich so wahrgenommen, weil letztendlich, wann beginnst du mit Volleyball? Meistens ist es im Hallenvolleyball dann das erste Mal, dass du in der Mannschaft bist und dann begleitet dich ein Trainer oder du wechselst einfach in eine höhere Mannschaft in deinem Verein und ist dort ein anderer Trainer dann zugegen. Aber ich glaube schon, dass so in so einer Karriere rückblickend, dass die Jugendtrainer einen unfassbar hohen Stellenwert haben. Also da werden wirklich so die grundlegenden Dinge, nicht nur in den Techniken, sondern tatsächlich auch im Wertesystem. Also wirklich auch, wie gehe ich mit Niederlagen um? Da bist du ja nochmal ein bisschen flippiger, da willst du dem Gegner auch nicht die Hand geben nach einer Niederlage. Als Jugendlicher bist vielleicht nochmal in den Ausschlägen viel härter enttäuscht und das finde ich schon sehr, sehr stark. Und da gibt es in Deutschland auch, wie weltweit, grandiose Typen, die eigentlich niemand kennt, die da ja auch dann so viel Invest zeitlich reinlegen. Also ich glaube, da kannst du jeden guten oder auch vielleicht jeden, der eine Karriere begonnen hat und das erlebt hat, fragen. Da hat jeder irgendwie jemand anders sehr, sehr viel zu verdanken in Deutschland.
Letzte Frage, dann steigen wir ein in die Folge. Sieht der DVS, ich glaube, die Frage könnte an David gehen, sieht der DVS die Möglichkeit einer Rückkehr von Twitch für Timmendorf?
Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt so noch nicht beantworten. Es gab da ein Gespräch. Mhm. Wir haben erstmal Stillschweigen, bis sich die Sache sozusagen final geklärt hat, vereinbart. Und daran möchte ich mich natürlich auch halten.
Okay, aber finde ich, ist doch auf jeden Fall auch schon eine Aussage. Und
aber ich kann
die Frage
hinterherlegen, also nicht zu der Thematik, aber sieht die DVS eine Chance für Zuschauer in Timmendorf? Weil ich werde es auch die ganze Zeit gefragt. Also mich fragen dann, ach, kann man da hin, macht das Sinn, irgendwas zu buchen oder so? Vielleicht einfach jede Folge ein kurzes Update, das, was du dazu sagst. Nee, ich weiß, ja, du bist also, nicht befangen, aber du hängst ja auch an behördlichen Vorgaben letztendlich.
Genau, also wir müssen uns da natürlich an die öffentliche und offizielle Kommunikation halten. Die wird hoffentlich sehr, sehr schnell dann endlich passieren dürfen. Es gibt, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, täglich neue Updates. Wir sind da letzte Woche auf 500 Personen auf dem Gelände runtergestuft worden. Insofern, und wir haben ungefähr, naja gut, 250 bis 300 akkreditierte Personen. Wenn man
Warum
so
runtergestuft? Wegen den steigenden Fallzahlen?
Genau, ja. Wegen den steigenden Fallzahlen. Also es soll immer noch ein Stadion geben. Ne? Das ist weiterhin die Planung. Versuchen, das hinzubekommen, aber es muss natürlich auch wirklich mit Sinn und Verstand gemacht werden, dass da auch keiner gefährdet wird. Wie gesagt, wir versuchen daran festzuhalten, versuchen das auch möglichst zeitnah zu kommunizieren, wenn es auch wirklich kommunizierbar ist. Ne? Und wir können auch sagen, am 31.8. wird es auch nochmal wieder ein Update geben von den Behörden. Also da wird das Stadion dann aber schon stehen. Also im Zweifel müssen wir dann da eine Plane drüber ziehen, damit es im Fernsehen auch wieder gut aussieht. Aber da planen wir sozusagen zwei Szenarien. Aber vielleicht abschließend, 300 Personen von den 500 sind ungefähr Ballkinder, Spieler, Fernsehproduktion, Moderatoren etc. Also Security, das ist halt einfach schon mal der Staff, der da sozusagen auf dem Eventgelände unterwegs ist. Also
ich glaube, es wird halt in diesem Jahr einfach eine Alternativlösung. Es wird ganz viel Kreativität abgerufen werden. Und ich finde es irgendwie trotzdem schön, vielleicht ein bisschen zu romantisch, aber ich finde es trotzdem schön, dass wir sagen oder dass ihr auch sagt, also in Richtung jetzt DVV, wie können wir es schaffen und nicht irgendwie, lohnt sich doch sowieso nicht. Also damit will ich sagen, wir suchen nach Lösungen und natürlich ist die Lösung nicht wie im letzten Sommer noch. 12.000 Hamburger Roten Baum, Roten Beach und danach nochmal irgendwie 8.000 Timmendorf, sondern jetzt hast du irgendwie 500 Leute und wie du gerade gesagt hast, 300 sind Ballkinder und etc. offizielle Arbeitende. Ich finde es trotzdem gut, dass wir irgendwie eine Lösung finden. Und
weil für die 200 musst du ja ein riesen Hygienekonzept auch fahren, ne?
Ganz also, genau, ja klar. Also da
also
muss ganz klar,
lohnt sich das dann.
1,5 Meter müssen alle im Stadion auseinandersetzen, auch im dreidimensionalen Raum und da muss man auch Eventualitäten, wenn da Papa Tole sitzt, dann wird es schon schwierig, ne?
Wieso? Weil der sehr groß ist.
Bernhard Tole, 2 Meter, was weiß ich was, mindestens 5, eher 10.
Aber der kann ja auch von außen über die Tribüne rüber gucken.
Papa Tole ist ein möglicher Superspreader, der so groß ist dann über. Oder?
Nein, der kriegt einen Außenplatz, dann geht's.
Das wird ein Leuchtturmprojekt.
Den testen wir einfach gleich mit wie seinen Sohn. Ja. Nein.
Ja, damit können wir von mir aus rein in die Folge. Und auch das wollte ich aber schon auch nochmal sagen. Ich habe auch darüber nachgedacht. Wir haben auch einfach mal so spaßeshalber, damit meine ich jetzt Julius und ich, so nach dem Motto gesagt, ja, in der Haut so von David müssen wir aktuell auch nicht stecken, weil es so viele Fragen gibt und so viele Themen momentan gibt. Und ich finde es so schön, dass er sozusagen trotz dieser Themen hier sitzt und sich auch immer mal wieder unangenehme Fragen auch von uns oder auch total legitime Fragen, die von außen kommen, gefallen lässt. Und natürlich muss er sich da an diese Vorgaben oder musst du dich da an die Vorgaben halten. Und deswegen möchte ich einfach mal sagen, ich finde, das ist trotzdem ein ganz großes Brett, dass wir auch jemanden hier mit am Start haben, der eben von der Verbandsseite und uns aber eben auch ganz viele Informationen und Einblicke geben kann.
Das finde ich auch so, ja. Und ich finde, man muss es einfach auch respektieren, wenn jemand zu einem Sachverhalt nichts sagen möchte.
Also genau.
Das ist dann zwar für denjenigen, der gerne was dazu hören würde, vielleicht schade, aber ich glaube, dass es in dieser Thematik zugunsten einer Lösung ist und daran sollten wir alle irgendwo interessiert sein. So, weiter,
so,
Fabi.
Weiter. Jetzt steigen wir, würde ich sagen, ein in die Folge. Wir sind ein wirklich schlechter Podcast, muss ich sagen. Und zwar, warum sind wir ein schlechter Podcast? Ein guter Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass die Prognosen, die man in diesem Podcast anstellt, nicht eintreffen. Aber unsere Prognosen sind eingetroffen, denn Overländer, ja. Nicht Game Overländer, haben das Finalticket sich erspielt.
Aber haben wir doch letztendlich auch.
Haben wir gesagt.
Ja, wir haben schon sagen, vor ein paar Wochen gesagt.
Ach, habt ihr denn, ja? Okay.
Ja, ich finde, die haben dann auch einfach ein bisschen Bammel bekommen. Wir haben ja das Thema Angst gehabt und am Anfang alle gedacht, ja, was erzählst denn da? Das ist jetzt ja kein Country-Quota. Aber ich fand, bei dem Team konntest du sehen, wie so, ja, diese Angst in allen Elementen sich so langsam einschleicht und dann, das sind ja gute Beachvolleyballerinnen und clevere Mädels, die sind hochintelligent, die wissen das auch und dennoch kannst du es nicht wirklich ablegen und ich finde es einfach immer geil, dass bei uns dann im Sport dann das irgendwie dann doch immer schöne Geschichten werden mit einem tollen Happy End.
Apropos schöne Geschichte, als ich hier auf das Gelände gekommen bin, da saß Trainer Bernd Werschek da auch noch vorne auf der Bierbank und hat auf die beiden Mädels, sag ich jetzt mal, also auf Sarah und Lena gewartet und habe ich nochmal ganz kurz mit ihm gesprochen und er hatte den Podcast dann auch gehört. Ja. Er hat gesagt, und das fand ich ganz schön, jetzt darfst du gleich rot anlaufen, er hat gesagt so, das was Julius danach gesagt hat, meinte so, der hat mir so aus der Seele gesprochen. Genau das war das, was ich so gefühlt hatte. Und er meinte auch, und jetzt natürlich aktueller Stand bei den beiden, denen sind wirklich Gebirgszüge von Lasten, von den Schultern, vom Herzen. Übrigens, hinten läuft eine Katze über den Center Court. Schönen guten Tag in die Runde. Gefallen und die waren so erleichtert. Und endlich war sozusagen auch der Spaß zurück. Die haben gesagt, so, sie wollen es mal so ein bisschen mit Spaß angehen und einfach mal ein bisschen locker und Leichtigkeit wieder reinbekommen. Und er meinte, letztendlich war das der Schlüssel zum Erfolg. Und eine Sache soll ich dir noch mit auf den Weg geben. Du hattest irgendwas taktisch auch noch mal mit ihm besprochen. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Aber irgendwas meintest du zu dem. Und dann meinte er so, das haben wir probiert.
Ja.
Das ging schief.
Ja, das hat er auch gesagt.
Das hat nicht also, funktioniert.
Da bleibe ich dabei, dass das funktioniert. Ich habe ihm den Tipp gegeben, ich weiß gar nicht, habe ich das in Folge 6 erzählt?
Weiß ich nicht, oder er hatte da viel noch.
Also, diese ganze Angst, die dich lähmt und die deine Muskulatur irgendwie befällt, wie so Gliederschmerzen und du einfach merkst, du bist einfach immer zu spät, zündest zu langsam, bist auch in der Reaktion irgendwo gehemmt. Da habe ich irgendwann mal gesagt, also auch auf die Gefahr, ich wiederhole mich, ihr solltet ja das wissen, ob ich das schon gesagt habe, dann kannst du, wenn der Kopf Einfluss auf den Körper nehmen kann, auch ja,
das
in die
gesagt,
andere
ja.
Richtung. Das hatte ich schon
ja,
gesagt.
Genau.
So, und da hat er es irgendwie gehört, ich habe mit ihm am gleichen Tag drüber gesprochen und ja, er hat es ausprobiert, hat die wohl durch den Sand gescheucht, wie wilde Katz. Also kannst du als Trainer hier ein Bein
macht
da.
Macht euch mal locker jetzt.
So, jetzt seid ihr richtig locker. Oh, ja gut, es hat nicht geklappt. Man muss sowas natürlich auch im Training vorher mal ausprobieren, Bernd, das weißt du doch.
Vor allen Dingen schön hier so auf der letzten Rille, dann wärst du dafür verantwortlich
die
gewesen.
Ein hochroter Kopf, konnten nicht mehr Krämpfe.
Dann verlieren
ja, aber ich fand, dass man das auch wieder gesehen hat, was passiert, wenn es dann doch wieder nahe Timmendorf kommt. Also Chris Ziemer legen los im ersten Satz gegen Stauzwelt. Sah so aus, als wenn sie das Ticket sich klar sichern würden und dann am Ende hinten raus doch noch 1-2. Und dann wiederum, jetzt im Lucky Loser Spiel gegen Mathis Rübensamen, dann beste Turnierleistung wahrscheinlich hinten raus. Ja. Irgendwie, da waren sie wieder locker. Ne? Ja,
also war schon ich weiß, dass es da in der Modusfindung Probleme gab. Ja, das ist ja auch durch die Presse gegangen. Aber ich bin ein totaler Befürworter dieses Formats. Das war an jedem Wochenende in den entscheidenden Spielen haben wirklich die Teams, die jetzt natürlich nicht dieses Niveau und die Qualität von der Laura Ludwig haben, aber die waren alle geil auf Siegen, die haben gegeneinander gespielt, natürlich unter einem fairen Rahmen und die haben alle das abgerufen, was sie zu leisten imstande waren. Klar muss dann auch irgendeiner verlieren, aber ich fand es wirklich geil, dass wir in diesen Do-or-Die-Spielen hatten wir richtig Top-Beach-Volleyball und das jetzt durch eine Formatsänderung, auf die ja sonst kaum einer gekommen wäre. Das gleiche im Fußball, ich verfolge auch gerade Champions League, ich finde das einfach gerade geil, wie Bayern 8-2 gewinnt oder halt einfach dieser Modus, das ein bisschen was verändert und ich bin ja also jetzt kein Fan von Corona, aber ich bin ein Fan der Situation, dass man hinschaut, was verändert es denn und was verändert es vielleicht im Positiven und schafft uns eine andere Voraussetzung und da echt, also da sollte man wirklich vielleicht mal im kommenden Jahr auch drüber nachdenken, ob man ja, mehr so
früher
kreieren kann.
Früher waren die Spiele irgendwie ein Viertelfinalspiel irgendwie beim letzten Turnier und wenn dann auf Feld 3 das eine Ergebnis so ist, und auf ne, dem Center Court dann das eine Spiel so ausgeht, dann ist der vielleicht qualifiziert. Also ist halt deutlich komplizierter. Also ist vom Storytelling so viel einfacher und am Ende, ich glaube, bis auf Mathis Rübensamen, die dann von Clint Ortens im Prinzip sozusagen ersetzt wurden, sind alle Top 16 jetzt genauso in Timmendorf, wie sie in der Rangliste standen. Wenn, außer natürlich Anna Behlen und Anne Krohn, die ja von vornherein gesagt haben, dass sie nicht teilnehmen werden.
Ah, ist das so, ja? Also
ich
haben sich letztendlich
meine,
auch
also,
durch...
Ja, nagelt mich nicht fest, aber ich meine das so...
Wir werden das überprüfen. Unsere Community wird das überprüfen.
Bestimmt. Faktencheck.
Geil.
Ja, auch da gab es auch einen großen Artikel in den Kieler Nachrichten. Hast du das Abo eigentlich gekündigt mittlerweile? David, du hast auch lange
glaube,
in Kiel
ja, genau. Gebürtiger Kieler, aber ja.
Ja, genau. Das habe ich auch so abgespeichert auf jeden Fall. Mhm. Du sollst doch von dem einen Bilen das Surfbrett mitnehmen, habe ich gehört. Stimmt,
ja,
ne?
Ja, die Tage.
Oder? Hat er mich auch gefragt, sag mal, Fabi, fährst du nochmal nach Köln, kannst du mein Surfbrett mitnehmen?
Ja. Er hat festgestellt, dass ich so einen großen Campervan habe, ja. Schrieb mir, hey, sag mal, fährst du deinen Bus nochmal von Köln nach Hamburg? Ich so, Ja, eigentlich schon, nur gerade ist meine Lichtmaschine kaputt.
Ich wollte gerade mal, Julius, warum bist du nicht mit dem
Der Bus ist kaputt. Scheiße. Die Lichtmaschine ist kaputt.
Da muss ich dir nochmal ganz kurz zeigen, übrigens zu dem Thema.
Bis Timdorf, hoffentlich können wir den reparieren. Auf jeden Fall hat mir Herr Behlen dann eine Nachricht geschrieben, ob ich denn in der Lage wäre, ein Surfbrett mitzubringen. Die normalen Beacher haben zu kleine Autos.
Die normalen Beacher.
Ja, ich bin kein normaler Beacher, ich habe einen Campervan. Aber ich kann ihm sagen,
du wirst auch irgendwo noch ein Smart rumstehen haben, jetzt als Ausrede nutzen können.
Ja, doch, aber da wird es auch nicht reinpassen.
Die normalen Beacher haben zu kleine Autos, fast eine Überleitung, aber du wolltest noch was sagen.
Ich wollte nur ein Bild noch mal ganz kurz zeigen, als ich aus Dänemark jetzt zurückgefahren bin, aus dem Urlaub, ne, habe ich, das wollte ich dir eigentlich schon noch geschickt haben, stelle ich vielleicht nochmal auf die Seite oder in die Story oder so bei Instagram, da habe ich diesen LKW gesehen, das wird jetzt gerade zum Thema passen.
Brinktransport.dk.
Das war sozusagen das erste, was auf deutschen.
Ja, sehr gut.
Da war so ein schöner LKW mit, Brinktransport. Und da dachte ich schon so, du hättest irgendwie noch nebenbei irgendwie eine Firma an den Start gebracht.
Ja, ein paar Unternehmen oder Firmen, die mitbringen. Es gibt noch so einen Sicherheitsdienst. Ne,
ja. Der auch. Ja. Was machst du als nächstes auf?
Brinkadera ist ein Spielzeuggeschäft Spielkind.
Brinkhoffs, nicht auch nicht
Center in Brasilien sind tatsächlich Spielwarenläden. Aber das ist sehr, sehr weit weg vom Thema.
Sehr weit weg vom Thema. Aber wir haben, wenn ihr mögt, ein Überthema. Hinten raus möchte ich auf jeden Fall von euch noch wissen, ob ihr an diesem Wochenende gegen Laura und Maggie gewonnen hättet. Da gibt es ja noch diese Challenge, die ich nicht vergessen habe. Hinten raus möchte ich es wissen. Und vorher haben wir uns auf ein Überthema geeinigt, auf das wir netterweise über unsere Community hingewiesen worden sind.
Über- oder Oberthema, habe ich mich schon immer gefragt. Aber
ich glaube, die Leute wissen.
Thema. Es ist dasselbe.
Ja, wolltest du das? Weißt du, wie es richtig heißt?
Keine Ahnung, wie es richtig heißt. Also ich habe immer gesagt Überthema.
Ich habe auch Überthema gesagt. Ja. Überthema. Und das war.
Das war noch. Wir haben noch so eine nette Mail gekriegt.
Wir haben so eine nette Mail bekommen. Ganz genau. Die suche ich nochmal ganz kurz raus. Und zwar haben wir sie hier. Sie ist wirklich sehr lang. Sie ist wirklich sehr nett. Auszüge davon habe ich auch schon am vergangenen Freitag vorgelesen. Und ich fasse es mal so ein bisschen zusammen.
Ich sehe das jetzt, das sind ja echt unfassbar lange Mails, die wir da bekommen.
Cool, ne?
Krass.
Und zwar von Anna. Sie schreibt am Ende liebe Grüße, an dieser Stelle auch, glaube ich mal, liebe Grüße zurück.
Liebe Grüße, Anna.
Und sie schreibt, mich würde mal das Finanzielle hinter dem Sport interessieren. Wie ist die Unterstützung von Sponsoren, / was ist mit Auslagen wie Reisen national, international, / Preisgelder? Gerade Julius Thole habe ich jetzt auch unterstützt, schreibt sie, der ja aufgerufen hatte.
Zu spenden.
Der arme Julius, ja.
Der aufgerufen hatte, in Sachen Sporthilfe ein Stipendium, glaube ich, zu bekommen. Und sie sagt, also ich möchte jetzt nicht von euch wissen, ob ihr 2.000 oder 25.000 Euro Preisgelder einkassiert habt, sondern ich möchte wissen, wie gut man davon leben kann und wie sehr man sich um Unterstützer, / Sponsoren, bemühen muss.
Also ich möchte jetzt erstmal von Julius wissen, was er denn so für einen Olympiasieg so für Prämie gekriegt hat. Jetzt gehen wir mal hier so richtig.
Genau, was hast du von Red Bull gekriegt?
Genau, und was von Smart?
Was
und
was von euch los auf einmal?
Aber das sind doch die Sachen, die man wissen will von draußen. Das ist so.
Ja. War schon was.
War der goldene Smart wirklich aus Gold?
Naja, erstmal musst du so clever sein, einen Manager zu haben, der eine Olympiasiegprämie reinverhandelt.
Hat er das gemacht?
Ja.
Okay. Stark.
Also gut. Der war schon immer davon überzeugt, dass wir irgendwann auch mal richtig, richtig gut spielen.
Der hat euch nachts noch geweckt, los, ihr müsst
hatte
das
mich,
jetzt machen.
Hatte mich tatsächlich auch überrascht, dass wir diese Prämie hatten, aber wir hatten sie und es war finanziell interessant. Ja, und das trifft das Thema Finanzen auch sehr, sehr gut. Wir werden da ja gleich drauf eingehen. Also David hat sich da extrem gut drauf vorbereitet. Ich muss jetzt aus meiner Sicht sagen...
Bei David muss man ganz kurz sagen, der fährt ja auch noch so einen alten Smart spazieren, ne?
Ja, klar, weil er sich vielleicht keinen richtigen Dienstwagen in seinen Arbeitsvertrag reinverhandelt hat, aber dazu darf er jetzt auch nicht sagen.
Sein Manager hatte nämlich Geschäftsführerposten nicht mit ausverhandelt.
Genau.
Prämie.
Der wird nie Geschäftsführer. Und dann doch. Nein, das ist ja jetzt hier Schwefel. Nein, aber ich finde, man kann, glaube ich, eine Einleitung auf anderer Ebene finden und zwar... Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, Beachvolleyball-Profi zu werden, um dann damit irgendwie ausgesorgt zu haben, damit mir ein größeres Auto zu kaufen, sondern die Entscheidung damals bei mir war ja, mit 17 ja letztendlich auch mein Abitur nicht zu Ende zu machen, mit Fachabitur auszusteigen. Also da fängt es ja schon mal mit einem finanziellen Zugang in eine Elite, in eine akademische Laufbahn. Damals konntest du mit einem Fachabitur zu dem Zeitpunkt ja auch letztendlich nicht überall zur Uni rennen, sondern eben nur an speziellen Universitäten. Da gab es dann auch nochmal eine Strukturreform, also habe auch ich irgendwann Zugang da gefunden. Aber ich glaube, der Beweggrund per se darf kein finanzieller sein, weil das musst du dann vielleicht auch nochmal in einen breiteren Rahmen ziehen. Wenn du, und davon bin ich fest überzeugt, wenn du heutzutage in unserer Struktur, in unserer Welt dich entscheidest, Leistungssportler zu sein, dann bewundere ich die Menschen nochmal mehr, die es jetzt machen und diese Entscheidung treffen, weil du doch mit der Entscheidung per se letztendlich für einen Jobeinstieg und für eine normale Karriere, also auch ja, Berufschancen etc., schon mal per se im Hintertreffen bist. Natürlich gibt es da ganz, ganz viele Strukturen, die das auffangen und du ganz, ganz viel lernst, auch fürs Leben, für dich, wenn du diese Karriere gehst als Leistungssportler. Aber glaub mir doch mal, dass du diese Anerkennung auch als Sportler in unserer Gesellschaft so nicht erfährst, wie es andere Berufsgruppen, die es auch zu Recht erfahren, dann bekommen.
Du verlierst einfach mal auch 10 Jahre, ne? Also indem du sozusagen später ins Berufsleben einsteigst, klar. Also du kannst dich sicherlich, da kommen wir gleich noch drauf, finanzieren.
Da möchte ich allerdings nochmal ganz kurz die Frage stellen, nämlich bei denjenigen welchen, das ist so die Frage, ob man wirklich diese 10 Jahre verliert, bei denjenigen welchen Olympioniken, die jetzt vielleicht nicht im Fußball oder in anderen US-Basketball, was auch immer, sportaktiv gewesen sind, die natürlich dann ausgesorgt haben, die irgendwie nie wieder irgendwie was arbeiten müssen, sondern bei denen, die das halt müssen, also ich sage immer Olympiasport, viele Olympioniken, haben häufig auch danach gute Chancen, in Unternehmen, auch in große Unternehmen zu gehen, weil viele auch immer sagen, so, die bringen diese Disziplin mit und das ist halt auch ein großes Brett, dass du halt leistungsfähig bist, etc. pp.
Gar keine Frage, aber das sind natürlich auch insgesamt leistungsfähige Leute. Also das ist ja das Positive und das Schöne. Also ich sag mal, die Hockey-Nationalmannschaft krankt zum Beispiel auch darunter, dass sehr, sehr viele mit Mitte 20 aufhören, weil sie mit dem Studium fertig sind, dann gar nicht mehr sozusagen das parallel nebenbei mit dem Studium, mit dem Leistungssport unter einen Hut kriegen und dann richtig.
Die müssen
Job
dann ja auch anfangen. Irgendwann in das Familienunternehmen ja. wechseln. Das ist ja,
gut, ja
mein
Sinn. Auch, ja, aber es ist einfach quasi, sie können gutes Geld verdienen, weil sie einfach ne, schlaue, gute Menschen sind an der Stelle und insofern ist da natürlich die Konkurrenzsituation groß und das ist natürlich auch im Beachvolleyball häufig so und im Volleyball so, dass das sehr häufig Akademiker sind und wenn du dann, keine Ahnung, als Ingenieur einsteigen kannst, verdienst du sicherlich im Schnitt besser, als wenn du, ja. Vielleicht wenn du Olympiasieger bist, ist das anders, aber insgesamt würde ich sagen und deswegen sage ich, du verlierst halt schon 10 Jahre. Natürlich gewinnst du auch Dinge, die du halt mit ins Berufsleben mit reinnimmst, gar keine Frage, aber ne, das musst du halt erstmal alles aufholen.
Ja klar, dann ist es ja auch die Frage, wann wirst du Olympiasieger? Ich war ja da eigentlich schon, sagen wir mal.
Du warst schon durch quasi, ne?
Der vergammelnde Apfel im Rewe-Regal, da freut sich jetzt Frank Mackeroth.
Aber vielleicht warst du auch hier Valensina mit dem extra Monat Sonne, weißt du?
Vielleicht war ich das auch. Nein, aber es ist doch auch letztendlich in der Vermarktung, können wir vielleicht gleich auch noch was zu sagen, Mann gegenüber Frau gibt es Unterschiede, auch in unserer Sportart und dann hast du natürlich, und letztendlich hat mich das schon auch ein bisschen irgendwo traurig gemacht, als ich dann hörte, dass Laura und Kira als gemeinsames Team dann verletzungsbedingt auseinander sind, ist denen natürlich da auch eine große Vermarktungschance weggebrochen. Das gleiche war bei Jonas und mir auch. Bei Jonas und mir war es klar, dann sicherlich am Ende einer Zeit, auch unserer 4 Jahre, wo es dann nicht mehr weiterging. Auch ein bisschen die Schattenseite des Leistungssports, darf man, finde ich, nie vergessen. Und bei Laura und Kira war ja eigentlich noch einiges in petto. Und dann war es leider für Kira damals ja so, dass sie ausgestiegen ist und für Laura dann natürlich als Einzelperson immer noch interessant, sich auch weiter zu vermarkten. Aber das ist ja schon mal eine Antwort auf die Frage, wann hast du den großen Erfolg? Und natürlich idealerweise hast du den sehr, sehr früh und dann einen Körper. Und da ist Laura schon gesegnet, weil sie da bisher sehr wenig Verletzungen hat und dann eben auch sehr präsent ist und auch eine sympathische Person in unserem Zirkus ist.
Hat das Finanzielle für dich psychologisch eine Rolle gespielt? Also wenn du besonders gut abgesichert warst, hast du dich irgendwie besonders gut gefühlt oder wenn du so ein bisschen an der Grenze warst, musst du wieder dich beweisen, was reinholen, hat dich das
ich war da Gott sei Dank so nicht drauf. Also gerade am Anfang der Karriere hatte ich unfassbar viel Glück und das ist ja letztendlich eine Förderinstruktur, Funktion oder Institution bei uns die Bundeswehr. Ne? Also das ist für mich damals, ich wusste, ich will Leistungssport machen, ich will meiner Passion nachgehen und sonst hatte ich vom Leben, was ich da mal irgendwann will, auch beruflich neben dem Sport, hatte ich null Ahnung. Für mich war das nur das wichtig. Und das war vielleicht auf der einen Seite gut, weil ich bin diesen Weg dann mit 110%, wenn es die überhaupt gibt, gegangen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich anfangs nichts gemacht, was mich vielleicht im Begriff duale Karriere nach vorne gebracht hat. Deshalb sagen mir ganz viele, boah, Julius, du hattest immer so einen brutalen Willen, was zu erreichen. So, ja, hatte ich vielleicht auf der einen Seite, aber ich hatte es auch nicht, so wie du es zum Beispiel hattest, dass du dann während der Phase, ich habe dich ganz oft in Trainingslagern gesehen, wo du dann sagst, so, erster Trainingseinheit vorbei und ich gehe jetzt hoch 3 Stunden
Geschi lernen.
Für die Uni was machen. Ich hatte allerdings damals die Bundeswehr, das waren noch viel weniger Plätze, als wir es heute für die Athleten zur Verfügung haben und letztendlich war es da aber auch nicht der Sold, den man dann bekommt, also dein Honorar sozusagen, sondern die Krankenversicherung, ganz interessant, die du ja sonst als Leistungssportler versuch dich mal in Deutschland privat kranken zu versichern. Ich musste es ja jetzt machen, weil irgendwann war ich aus der Bundeswehr raus. Das ist ein Horror. Du bist ja so ein Hochrisikopatient. Du hast ja diverse Verletzungen schon
und
durch.
Und auch noch öffentlich
gehabt, vermutlich. Da gibt es Zuschläge. Du kannst auch nicht lügen. Bei so einem Anamnesebogen müssen die ja nur einmal googeln. Ah, was hat er denn? Und das ist für mich eigentlich, dass junge Athleten in dem Alter, wenn sie die Entscheidung treffen wollen, Leistungssport zu machen, dass der Verband ihnen da helfen kann, ist eigentlich, finde ich, der größte Geldgeber oder der größte Topf erst einmal die Bundeswehr.
Sind wir jetzt schon hier beim Faktencheck angekommen? Also nähern wir uns so langsam den Zahlen. Also genau, welche Möglichkeiten gibt es da? Vielleicht am Anfang steigst du wahrscheinlich mit Fördergeldern ein, oder?
Ja, ganz genau. Also ich habe mal versucht, das so ein bisschen zusammenzuschreiben. Deswegen muss ich hier auch mein Handy rausholen, weil es tatsächlich so viele verschiedene Töpfe sind. Also es gibt natürlich zum einen das Bundesministerium des Inneren, also das BMI so genannt. Das gibt Geld einfach an den Sport.
Für der Body Mass Index.
Der Body Mass Index,
für dieses,
genau.
Der Body Mass Index, wo du übrigens, wenn ich dich wieder anschaue, langsam mal gucken solltest, dass vernünftig was ist. Aber David, machen wir weiter.
Ja, manche können mehr sich davon ernähren, manche weniger vom Body Mass Index. Davon werden Reisekosten, Psychologen, Scouting, Physios beim Turnier, da gibt es irgendwie Trainingslager, Zuschuss und das ist natürlich, je nachdem, was du für einen Status als Team hast, also Tole Wickler kriegen wahrscheinlich ein bisschen mehr als andere Teams, ne, und halt auch, wo der Verband eingestuft ist, also je nachdem, wie viele Medaillen er vorher geholt hat, umso mehr Fördergelder gibt es da. Dann gibt es natürlich einen Haushalt des Verbandes, ne, der ist immer eher ein bisschen klamm. Ne? Aber,
das wird
ja
jetzt alles ganz anders.
Das wird jetzt ganz anders, genau. Da versucht der Verband natürlich auch irgendwie gewisse Trainerstellen etc. irgendwie mitzufinanzieren, aber halt auch nochmal was so Gutes geht, um drauf zu legen. Dann hast du schon angesprochen, Bundeswehr, das sind ja so, keine Ahnung, wie viel war es bei dir? Was warst du nachher?
Ja, ich war Hauptfeldwebel Brink.
Ja, ich war nur Hauptgefreiter, siehst du? Hab's nicht so weit gebracht. Ja.
Dann hast du da ungefähr als Hauptgefreiter, was hast du für einen Lohn bekommen? Da gibt es ja noch so Zuschläge.
1,8 oder 1, sowas, 8, ja. 2000, ungefähr so, würde ich sagen.
Was ja dann auch eigentlich schon mal ein ganz gutes
Brett
ist, so, ne?
Ja,
findest du, Fabi? 2000 Euro?
Ja, finde ich schon.
Ja, ich wollte nur mal locken, so ab wann du so
wie
geil wirst.
Wie zahlen öffentlich-rechtlich so.
Du meinst meine maslowische Bedürfnispyramide.
Nein,
so.
Ab wann deine Augen bei Kohle aufgehen. Aber lass
ich
uns
bin, was das angeht, ich will Ihnen nur ganz kurz unterbrechen. Was das angeht, bin ich wirklich in Hamburg hast du natürlich astronomische Mieten, genauso wie in Köln oder in München auch. Also das heißt, da braucht man schon mal so ein bisschen was, um irgendwo auch nett wohnen zu können. Mhm. Aber ansonsten finde ich, weiß ich nicht, bin ich auch so eher so, dass ich sage, dass das Leben und die schönen Geschenke, die stehen meistens sitzen am Tisch und nicht unterm Tannenbaum. Ne? Mhm. Also damit würde ich sagen, also es geht doch um die Menschen
das
und die Erlebnisse.
Schöne Formulierung, die schreibe ich mir auf.
Ja, okay, Entschuldigung. Weiter.
Aber wir wollen
gerne.
Jetzt bleiben wir beim Materialistischen
genau.
Hier.
Ja, Geld.
So, und genau, Bundeswehr hatten wir. Dann gibt es natürlich noch die Sporthilfe, die mittlerweile auch richtig ordentlich zahlt. Die hat sich echt gut entwickelt. Also wenn du da so Perspektivkader bist, dann sind das so gut 800 Euro als Olympiakader. Das sind dann auch wirklich nur noch sehr, sehr wenige. Da gibt es dann so 1500 Euro pro Monat. Ne, da
das
gibt's
ist
auch
aber
diese
dann auch ausgeschlossen, dass sich das doppelt. Ne? Also es ist für die
genau,
Athleten,
also für,
die nicht bei der Bundeswehr sind.
Wollte
genau,
ich gerade sagen, sonst das ist jetzt nicht
dann,
plus. Ne?
Genau, da gibt es einen Abschlag. Genau. Dann gibt es meistens noch irgendwie so Olympiateams in großen Städten. Hamburg hat da was, Düsseldorf hat da was, etc. Mhm. Ne, da gibt es dann nochmal so zwischen 200 und 400 Euro meistens pro Monat, ne, an Förderung. dann kann man manchmal noch, wenn man den Verein irgendwie clever wählt, da gibt es auch noch manchmal Zuschüsse, ne, irgendwie nochmal 200 Euro, also Trainer werden irgendwie quasi finanziert, ne, also über öffentliche Gelder aus Städten, vom über den Olympiastützpunkt, über das BMI wiederum, über den Verband, also da gibt es so Mischfinanzierung meistens, ne, dann kann man noch über den Kaderstatus natürlich irgendwie noch so ein paar Unkosten im Prinzip wegdrücken, also sprich an den Olympiastützpunkten kannst du Dienstleistungen, die sozusagen zentralisiert angeboten werden, Physio, Leistungsdiagnostik, sowas halt, ne? Mhm. Und am Ende kannst du sagen, dass ungefähr so, du kriegst so 3.000 Euro als Nationalspieler aus öffentlichen Mitteln pro Monat und ungefähr so Reisekosten, Trainerkosten, 2/3 deines Budgets sind ungefähr gedeckt durch den Verband mittlerweile. So, und wenn du jetzt.
Das ist zum Beispiel schon anders, als es zu unseren Zeiten noch war.
Definitiv.
Also da hatten wir keinen Zuschuss von 2/3 für den Trainer.
Ja.
Oder genau. Die Trainer.
Und ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, ne? Ich wird sich jetzt nicht groß geändert haben. Reisekosten sind, glaube ich, ein bisschen runtergegangen. Ne? Bei uns waren Flüge noch teurer damals, aber ja. Heutzutage kann man ein bisschen einfacher reisen. Also wenn man mal so überschlägt, so 20.000 Euro grob, würde ich mal sagen, für Reisekosten, Trainingslager für so eine Saison, wäre jetzt irgendwie natürlich irgendwie 5-mal China, 5-mal Brasilien dabei.
So gering, ne, würde ich mehr
ja,
schätzen,
so?
Ja.
Ja, gut, kann man, also hängt, glaube ich, von der Saison ab. Dann, klar, brauchst du irgendwie ein guter Trainer, wird sicherlich 40, 50, je nachdem, 1.000 Euro verdienen. Das ist ja etwas, was jemand, der irgendwie auch, ne, meistens studiert hat oder A-Trainer ist, sonst was ist, durchaus verdienen sollte. Das ist ja, glaube ich, auch so, was der DOSB als festlegt, so als grobe, ne, Orientierung. Dann brauchst du sicherlich auch nochmal so 20, 30, 40.000 Euro, je nachdem, irgendwie für deinen Staff, der ja auch mal irgendwie ein bisschen Honorar kriegen soll, beziehungsweise wo dann du den Physio irgendwie aus seiner Praxis rausholen musst, dass er mit dir ins Trainingslager fährt. Brauch auch noch ein bisschen Reisekosten. Also ich sag mal so Minimum 100.000 Euro brauchst du ungefähr, um Saison überhaupt erstmal zu bestreiten. Also Umsatz, ne? Da hast du noch kein bisschen.
Deshalb fand ich das so, du darfst dazu jetzt wieder nichts sagen oder kannst es nicht, sorry, dass ich das Thema ansetze, aber als wir über die Klage von Behrens Timmern gesprochen haben, also ob sie jetzt endlich an einem Gericht verhandelt wird, da fand ich schon interessant, dass sie ja, so ich glaube den Streitwert bei 20.000 Euro gesehen haben, ne? Ging es darum, also ob, war das in, war doch die Summe?
Ich glaube, es wurden sozusagen fixe Preisgelder zusammengerechnet. Das könnte man ja theoretisch sehr einfach recherchieren, deswegen ja, wird das okay. Wahrscheinlich ungefähr in der
ja,
nur Dimension liegen.
Ich finde, also das ist natürlich schwierig, das mal so zu betiteln dann. Also was ist ja letztendlich ein geschätzter Betrag, weil du weißt ja nicht, welches Resultat hättest du dort eben erzielen können. Vielleicht wäre es dein Durchbruch geworden im Sinne nach oben ergebnistechnisch. Also ich fand diese Ab- oder Ummeldung oder Nichtzulassung von 7 Turnieren mit 20.000 zu beziffern, fand ich relativ niedrig angesetzt. Aber gut, das hat vielleicht auch noch andere Gründe.
Gab es eigentlich mal oder gibt es solche Situationen, dass man so eine Saison hat und die läuft jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt und logischerweise fährt man auch weniger Geld ein, dass man sagt so, Krebs, Krebs, plus, minus, null oder Mist, da haben wir draufgezahlt, Krebs, Krebs, Krebs. Und dann irgendwie hast du so vielleicht Mitte, Ende Juli oder im August dann mal einen so Katsching Turnier, World Tour Finale oder so, wo du sagst so, oh Gott sei Dank haben wir die finanzielle Kuh jetzt endlich mal vom Eis geschoben. Wo du sagst, jetzt haben wir mal ein bisschen Puffer, ja?
Ja, also klar, das hilft natürlich immer.
Nein, also und, spielt das eine Rolle im Kopf? Also das gibt es ja klar.
Definitiv.
So, ja.
Also was dir ja passieren kann, ist theoretisch, dass du die gesamte Vorbereitung machst, deinen Trainer irgendwie auch einen Vertrag gibst fürs ganze Jahr. Gut, am Ende sitzt man irgendwie wahrscheinlich in einem Boot und er würde sich auch nochmal danach irgendwie vielleicht mit einem zusammensetzen, aber theoretisch hast du fast alles Geld ausgegeben, alle Flüge gekauft und gebucht und dann verletzt du dich irgendwie einen Tag vorm ersten Turnier. Das kann dir durchaus passieren und dann ist die Saison, dann womöglich Sponsorenverträge, ist ja auch immer die Frage, wie viel Verletzungszeit ist da drin, da gibt es ja auch unterschiedlichste Klauseln. Also deswegen, und ich sprach ja von den 100.000 Euro und da ist ja noch kein bisschen Unterhalt für dich selbst drin, also irgendwie eine Wohnung, Essen, sonst was, ne, also das ist schon mal nicht so ganz ohne. Deswegen, das sind schon kleine Unternehmer, die da unterwegs sind auf der Beach World Tour.
Und die denken aber, klar denken die, wir müssen das Ganze auch finanziell stemmen. Und das ist ja auch richtig. Aber ich habe das selten mitbekommen. Oder auch von Teams, die gut an die Sache rangegangen sind, die haben immer gesehen, okay, wir müssen eine gute Balance finden zwischen, was können wir einnehmen, wo sind wir auch in der Lage dazu, aber dann einem hohen Schlüssel des Reinvest, also da zu denken, ich spare mir jetzt dieses Trainingslager und trainiere dann unter vermeintlich schlechteren Bedingungen oder ich versuche den Trainer zu nehmen, weil er vielleicht günstiger ist, das finde ich, waren Gedanken, die ich so kaum wahrgenommen habe in unserer Szene. Also ich habe da auch nicht immer so eine klassische.
Ja, ich weiß, aber ihr hattet aufgemacht. Da auch andere Voraussetzungen, muss man sagen. Also es gibt von Erik und mir ja, hat ja Felix Meininghaus auch mal rausgeholt, die legende Story.
Erik Koreng.
Erik Koreng, genau, dass wir auf der Weltmeisterschaft in Norwegen unseren Trainer freitags in den Flieger gesetzt haben. Und er am Flughafen wieder umgekehrt ist, als wir gewonnen haben.
Ja. Aber also, das haben wir auch ab und zu gemacht. Weil das hört sich natürlich total bekloppt an und letztendlich auch noch eine Schande, wie gehen die Beachvolleyball-Teams mit den Trainern um. Aber wir haben es oft auch aufgrund der beruflichen Situation der Trainer gehabt, dass sie nach Hause mussten. Wir konnten es uns auch nicht leisten, sie einen weiteren Tag vielleicht aus der Firma rauszukaufen. Und dann ist das ein bisschen part of the deal. Und was kann denn ein Trainer vor Ort dann wirklich noch bewirken? Klar, hier haben wir jetzt am Stützpunkt zum Beispiel die Situation, dass Bundestrainer da sind und die sind die ganze Zeit da. Ist auch optimal so und so sollte es auch sein. Aber ich habe es ganz oft erlebt, dass wir dann gesagt haben, ja, wenn es jetzt im Spiel um Platz 3 kann er vielleicht noch da sein, aber wenn wir gewinnen und ins Finale kommen, dann muss er frühzeitig fahren. Dann macht er die Spielvorbereitung. Und zu unseren Zeiten war es auch nicht so, aber dass die Trainer immer auf dem Court waren und uns eingespielt haben. Das haben wir alles in dem Sinne dann selbst gemacht. Und das ging in dem Sinne auch. Ist natürlich auch eine Professionalisierung, die stattgefunden hat.
Ne? Definitiv, aber absurd theoretisch, ne? Dass irgendwie, keine Ahnung, Hansi Flick, Pep Guardiola nach dem Einspielen geht weg, weil weil der günstige Flieger geht halt morgens und nicht abends.
Mit Ryanair wieder zurück.
Zurück nach Manchester.
Pep Guardiola. Ich hätte ganz gerne noch einmal Parfum und eine Stange kippen für meine.
Aber ja, muss man sagen. Also Trainer müssen da auch schon irgendwie sehr viel Enthusiasmus mitbringen.
Aber hast du so zwei, drei so Lustkäufe, wo du gesagt hast, hey, wenn ich das und das Resultat einfahre, dann kaufe ich mir, was weiß ich, eine Apfelsine?
Wie kommst du jetzt auf eine Apfelsine?
Ja,
tatsächlich mal World Tour Halbfinale an Möbelkauf für die Wohnung. Und ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel auch immer sehr viel gespendet hat. Je besser wir gespielt haben. Ehrlich? Also das hat er an für dich? Sich immer, ja, gesagt, das macht ihm, nee, nicht an mich, an wohltätige Zwecke. Ehrlich? Weil er gesagt hat, wenn mein Sohn da irgendwie gute Ergebnisse einführt, dann freue ich mich so sehr, dann möchte ich das. Also das war so seine Form, ach, das geil. Sozusagen. Ja.
Aber hast du nicht ab und zu mal gedacht, ey Papa, ja. Mir auch was?
Dazu muss man doch auch wissen, dass Papa Klemperer doch auch derjenige war, der gesagt hat, die einzige Ausrede, nicht zum Training zu kommen, ist die eigene Beerdigung, ne?
Das ist korrekt, ja.
Genau. Okay, ja. Harter Hund, aber weicher Kern dann.
Absolut.
Ich habe eine lustige Geschichte, weil so in Sachen
Finanzen. Sinja Thälmann spielt übrigens immer noch in seiner Hallenvolleyballmannschaft. Ja. Also
in Hildesheim.
In Hildesheim, genau, mit meinen Schwestern zusammen.
Wir hatten ja damals, du kennst ihn auch, Kjell Schneider, die Situation, wir sind ja immer noch beim Thema Finanzen, dass wir...
Hast du eigentlich auch mit dem Kampen Cup gewonnen?
Nein. Fabi, bitte bleib doch mal bei der Sache. Wir sind bei Finanzen und nicht irgendwo auf Sylt in deinem Schickimicki-Waikiki.
Das ist doch das Geld zu Hause in Kampen, deswegen kam ich drauf.
Cup können Sie jetzt aber auch googeln, das ist ein ganz renommiertes Turnier in Deutschland. Ja, da spielt David Klemperer wohl auch ab und zu mal mit. Und
Kjell Schneider nämlich auch.
So hoch angesehene Anwälte und sowas. Ja. Nein, was ich sagen wollte... Ich hatte eine super lustige Situation. 2005 war die WM in Berlin und Durchbruch von Kjell Schneider und mir. Und wir haben, glaube ich, so 20.000, 22.000 Euro für den dritten Platz damals bekommen. Vor Steuern, auch vor Umsatzsteuer. Ja? Weil von dem Betrag, wenn du, das war eine krasse steuerliche Geschichte, wenn du damals die Preisgeld in Deutschland verdient hattest, musstest du sie eben auch in Deutschland versteuern, was die Einkommenssteuer angeht, aber eben auch nochmal Umsatzsteuer abführen. Total dämlich. Hätte ich das gleiche Turnier in der Schweiz gehabt, hätte ich die Umsatzsteuer nicht gehabt. Kennst du auch das Thema? Ein bisschen doof. Wir haben sie natürlich abgeführt und später, 3 Wochen später mit Kjell Schneider mein erstes World Tour Turnier gewonnen. Erster Platz. Da gab es da ein bisschen Kohle, auf jeden Fall irgendwie so nach 3-4 Wochen waren auf meinem Konto, das war letztendlich immer noch mein Schülerkonto, ja, bei der Sparkasse Leverkusen 22.000 Euro drauf. Und da konnte ich hundertprozentig nachvollziehen, wie es so Fußballern geht, wenn die ihren ersten Vertrag unterschreiben und dann sind da halt auf einmal ein paar Millionen mal auf dem Konto und dann überlegst du schon, geil. Was kann ich
und was hast du?
Wollte ich gerade sagen, welchen Nonsenskauf hast du gemacht?
Traumhafter Kauf. Ich weiß, mein Bruder hat damals eine duale Ausbildung bei der Sparkasse gemacht und ich kann ja jetzt nicht irgendwie zum Geldautomaten gehen und sagen, ich hätte jetzt 22.000 Euro, weil ein Kumpel von mir damals einen 911er Porsche hatte. So, richtig schönes Blau, er hatte einen 912er Porsche, so muss man sagen. Die Silhouette zum 911er Porsche ist gleich.
Also deine Kumpels, die auch so 22, 23 waren, hatten?
Nein. Aber das war ja damals 911er. Jetzt gleiten ein bisschen in die Oldtimer-Szene ab. Aber 911er damals, 2005, konntest du für 20.000 kaufen. Und ich hatte 20.000 auf dem Konto. Hab meine ganze Kohle in diesen alten Oldtimer 911er Porsche. Aber,
und den hast du immer noch, ne?
Ja, da sprechen wir gleich über die Finanzen und die Wertentwicklung, aber das ist ein anderes Thema.
Was hat
aber
er denn?
Stell dir vor, mein Bruder hat sich geweigert, mir das Geld auszuzahlen.
Gesagt, dein eigener Banker.
Mein Bruder ist ein total konservativer Typ. Banker, lebt mittlerweile in Bangkok, also da ist er gar nicht mehr so konservativ. Aber der sagt, du bist verrückt, du hast jetzt 20.000 Euro, das musst du investieren. Hier, DK Investment Fonds und sowas.
Telekom-Aktien.
Nicht ein Porsche. Ja, und das Ding, nein, Bruder, zahl aus. Der hat mir das dann im Umschlag in der Mittagspause runtergebracht. Ich bin damit zum Autohändler, habe einen burgundroten 911er Porsche gekauft. Und dann ging es ja los. Ich bin natürlich mega gefreut. So. Ich war jetzt nicht so der Pimp, der damit irgendwie durch die Kölner Ringe oder so gefahren ist, aber stolz auf das Auto und fand ihn einfach schön. Bin jetzt nicht der große Porsche-Fan, aber der alte 911er hat was. Und letztendlich.
Wie er dabei so verschmitzt lacht. Hinter deinen Augen gesehen?
Ich mir nur die Situation heutzutage vor.
Ich hatte so Glück, dass der Händler mir was Gutes verkauft hat. Ich hätte eine Rostlaube kaufen können.
Ist er jetzt eigentlich mal ganz ehrlich, ist er jetzt mehr wert?
Fabi, du kannst ja mal heute Abend bei mobile.de eingeben, 911er Porsche.
Ich weiß ja nicht, wie du den gepflegt hast, ob das ein guter Zustand
ist. Eigentum immer sehr, sehr gut.
Ist das wirklich so? Ich
habe mich sehr darum gekümmert.
Du weißt auch schon, dass das ja auch dein Podcast ist, ne? Warum gehst du mit dem nicht so ordentlich um?
Ich gehe damit super ordentlich um. Aber wollte ich einfach nur mal sagen, was man für Lustkäufe oder so ab und zu. Und das Schöne ist, dass da denkst du ja dann immer wieder dran. Ich nehme dich auch mal mit, Fabi, wenn du mal möchtest.
Aber soll ich dir mal was erzählen?
Ich kann dir sagen,
die Leute lachen immer über mich.
Die Problematik war ja, nein, was ich noch sagen muss, auch wenn, na, wir haben noch 9 Minuten. Das Schlimme war ja.
Ich bin noch nie in meinem Leben Porsche gefahren.
Nein, du fährst ja meine Eltern.
Nicht mal mitgefahren.
Ich fahre mit dem 911er Porsche dann bei meinen Eltern vor. So, da fährt der Lümmel. Abiturabbrecher, ne, gerade dritter Platz bei der Weltmeisterschaft und das erste Turnier auf der Vuelta gewonnen, fährt vor und du musst dir das ja so vorstellen, das ist ja das Auto, was sich mein Vater, meine Mutter nie hätten leisten können. Und dann kommt der Lümmel davor, hier, guck mal, Papa, cool, oder?
Hab ich mir vorhin alles richtig gemacht, ne?
Nee, ja, nix. Irgendwann kam ja mal Einkommensteuererklärung. Müssen wir das abgeben an Vaterstaat und die Umsatzsteuer auch noch. War natürlich blank. Und da hatte ich dann ein bisschen Druck.
Minus 7.000.
Ja, da hatte ich dann irgendwann Glück, dass die FAWB, da war ich total dankbar, dass es noch so ein Bonuspool
gab. Ne?
Genau. Ja, das heißt, du hast nicht immer dein ganzes Preisgeld sofort ausgezahlt bekommen. Und,
das war auch die Zeit, wo es dann so umschlug. Ne? Am Anfang, als wir irgendwie die 1.500 Dollar gekriegt haben, die waren dann irgendwie 2.200 Euro.
Ja.
Als wir dann viel Preisgeld verdient haben, war das dann genau umgekehrt.
Klar, wir haben alle hast du auch ein Dollarkonto, um dann selber zu tauschen? Ich habe
ja
immer,
FAB
hat ja immer einen Dollar ausgezahlt und wir haben einen Wechselkurs in Euro gehabt. Das war damals deutlich besser, als es jetzt ist. Und ich fand das total dämlich, weil ich immer gedacht habe, ey, wenn die FAB jetzt hier mal eben, was weiß ich, 8.000 Dollar auszahlt, dann hast du da natürlich schon enorme Kursschwankungen. Und irgendwann habe ich es dann auf ein Dollarkonto gepackt, damit ich selber entscheiden kann.
Und der Bonuspool kam ja immer ungefähr im Dezember, ne?
Der kam immer, wenn der Kurs im Keller war.
Hälfte des Preisgeldes immer erst im Dezember. Genau. Naja, gut.
Du bist auch übrigens ein kleiner Glückspilz, Julius, und zwar dahingehend, dass Ralf Schmidt von der Bild-Zeitung jetzt hier schon vom Hof runter ist. Das wäre genau die Schlagzeile, die du morgen lesen würdest. Julius Brink, ich habe mir von meinem ersten Gehalt einen burgundroten Porsche gekauft.
Das sind gute Journalisten.
Ja, ach schön. Das machen wir. Wenn die Saison zu Ende ist, dann fahren wir eine Runde in deinem Porsche über den Kölner
Wenn
Ring.
Wenn du mir nochmal die Einkommensteuer bezahlst aus dem Jahr 2005.
Eine herrliche Geschichte. Aber um es nochmal so ein bisschen ernsthaft einzuordnen, ich finde es auch wirklich spannend, weil du hast es ja auch schon mal so angedeutet, dass da, was so Werte angeht, du da auch einfach wirklich so der Ausbrecher bei euch in der Familie warst. Ne? Also dein Vater, der so mehr wahrscheinlich gefühlt gelebt hat, um zu arbeiten, und du quasi gearbeitet hast, um zu leben, oder?
Ja, so könnte man's sehen, aber ich finde, man muss es ja einordnen. Also er hatte Geschwister, war einer von fünfen in der Familie, ein Kind dann einer Nachkriegsgeneration, also ja. Da sind wir ja schon ganz schnell in anderen Verhältnissen auch, ja. Und ja, also ich hätte mich selber gerne nicht als Sohn gehabt in der Zeit.
Nein, damals. Deswegen will ich ja so sagen, da prallen halt so Kontraste,
ja,
aufeinander.
Klar,
ne? Und
das kannst du dir vorstellen, dass wir ja. da auch große, ja. große Konflikte bis zu ja, schon sehr, sehr langen Zeiten hatten, wo wir dann auch nicht miteinander konnten, weil mhm. wir einfach komplett verschiedenste Typen waren. Aber Gott sei Dank hat meine Karriere dann auch irgendwann einen Weg genommen, wo mein Vater es auch dann geschafft hat, mir auszudrücken, dass er stolz darauf ist mhm. und dass er das gut fand, welchen Weg ich gegangen bin. Nicht in der Art und Weise, wie ich es kommuniziert habe, aber es hatte alles für mich ein Happy End.
Das ist ja also wirklich schön zu hören. Und ja, wenn er dann vielleicht auch heute über diese burgundrote Pornoschleuder jetzt ein bisschen lachen kann oder schmunzeln kann.
Ja, er kann da sicherlich drüber lachen, aber...
aber ist nie mitgefahren.
Nein, aber da er nicht mehr lebt, ist es halt ein heißes oder sehr emotionales Thema für mich. Aber ich weiß, dass er mit mir in dem Wagen auch gesessen hat und er hat natürlich irgendwo den Kopf geschüttelt, aber ich weiß noch, wie er auch... auf das Armaturenbrett und das alles, das hat ja jeder von uns hat einen Traumwagen und letztendlich fände ich es jetzt sogar cool, wenn mein Sohn irgendwann da vorbeikommt und kauft sich von seinem ersten Geld diese Karre. Das ist alles ein bisschen bekloppt, aber...
Da bin ich sehr gespannt, was du sagst, weil sein, wenn dein Sohn mit seiner ersten Karre vorbeikommt und beim ersten Preisgeld...
Porsche ist es in Ordnung.
Das ist genauso wie mit der Tochter, die man dann irgendwann hat, ne, wo dann der erste Freund ein Motorradfahrer ist, ne, und sagt so, komm, spring mal hinten rauf, ich hole mal deine Tochter jetzt ab, wir fahren übrigens an Baggersee.
Ich glaube, der braucht noch nicht mal Motorrad.
Nee, wahrscheinlich nicht mein Motorrad. Ne? Okay, ganz kurz noch, wir haben es angeteased, wir haben jetzt noch 4 Minuten, sagen wir vielleicht noch 3 Minuten, ganz kurz, Maggie und Laura, das war nicht deren Wochenende, hättet ihr sie jetzt, es gab ja diese Challenge, ihr habt gesagt, ihr würdet sie auf jeden Fall noch schlagen, in der heutigen Form, dieses Wochenende hättet ihr sie geschlagen?
Das sind richtig miese Fragen, Fabi. Also,
die Challenge kam von dir.
Ja, ach, ich glaube, dass die gerade eine schwierige Phase durchmachen. Das scheint mir so, als wenn sie da im spielerischen Bereich nicht wirklich gerade frei sind. Das kann aber unfassbar viele Gründe haben. Also ich habe nur eine Aussage von Laura gelesen, dass sie im Training an vielen Dingen sehr intensiv arbeiten. Ich weiß auch in etwa, wie sie arbeiten und dass das dann auch dazu führen kann, dass es ergebnistechnisch bewusst auch mal in den Keller gehen kann. Dass das vielleicht auch zusammen mit Maggie, die ja auch viele Dinge grundsätzlich auch immer noch in der Transformation erlernen muss, dann auch mal tiefere Ausschläge hat, das kann passieren. Und ich bin froh, dass es, wenn es passiert, dann hier passiert, und bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass die auch auf einem Niveau, wie Hüberli, Betschert hier gespielt haben, das können. Also World to Final letztes Jahr, ich glaube, das sind so die Leistungsspitzen, und vielleicht haben wir hier jetzt gerade mal ein tieferes Tal gesehen. Aber wenn man weiß, wie sie arbeiten, ist es zwar schade, weil sie schon auch im Finale hätten vielleicht so einem Team mal Paroli bieten können, aber so ist es halt. Eine Formkurve zeigt nicht immer nur nach oben. Und ich glaube, in 3 Wochen werden wir sie dann in Timmendorf in einer anderen Form sehen. Da bin ich fest von überzeugt.
Ich freue mich. Ich fand, das war eine sehr, 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 sehr schöne, eine sehr intensive, eine sehr emotionale Folge. Hinten raus auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Das war jetzt, mittlerweile ist es dunkel geworden hier im Freibad, und ich habe es nochmal ganz genau rausgesucht, und zwar am Bundesstützpunkt am OSP, Olympiastützpunkt Hamburg, Schleswig-Holstein, Beach Center Hamburg. Wir sitzen nach wie vor auf dem Center Court. Flutlicht ist eingeschaltet und die letzten Sekunden laufen. Wir freuen uns über eure Bewertungen, natürlich gerne über Apple Podcast und natürlich auch über Anregungen. Gerne auch wieder coole Fragen, die wir beantworten wollen, wie Anne das gemacht hat, über unsere Instagram-Seite. Und das waren natürlich wieder die Strandpunkte mit Julius Brink, mit David Klemperer
und Fabian Wittke.
Ich freue mich. Und wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Wir winken nochmal rein. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Der Sommer geht zu Ende, ne? Es wird schon wieder früher dunkel.
Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.